Bist du mal entmutigt geworden? Vielleicht deprimiert? Vielleicht würdest du es nennen Depression. Ich weiß nicht, ob ich sagen, alle Christen das erlebt haben, aber ich denke sicher kann man sagen, jeder Christ hat mindestens Entmutigung erlebt, wenn nicht eine Art Depression, kurz oder lang. Und was wir heute betrachten möchten, Apostelgeschichte 18, danke, ist auch von Paulus der Fall gewesen. Ein Apostel, stark im Herrn, ja, unterwegs für den Herrn, voll Heiligen Geist, von dem Herrn gebraucht, hat aber auch Entmutigung erlebt. Paulus kommt jetzt nach Korinth, nach einer ziemlich anstrengenden Zeit. Seitdem er, eigentlich können wir statt in Apostelgeschichte 18 anfangen, können wir in 1. Korinther 2 anfangen, wo Paulus selber uns sagt, wie er, was seine Einstellung war, als er nach Korinth gekommen ist und wie er bei sich war, wie es ihm ging. 1. Korinther Kapitel 2. Vers 1 sagt er, und ich, 1. Korinther 2, Vers 1, und ich, als ich zu euch kam, Korinth, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit des Geheimnisses Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn ausgekreuzigt. Denn ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielen Zittern. So war Paulus, als er nach Korinth gekommen ist. Wieso? Also seitdem er nach Europa gekommen ist, hat er vieles erlebt. Er wurde in Philippi geschlagen, zivile Ablehnung von der Regierung in Thessalonich und Beröa, in Athen Gleichgültigkeit. Natürlich denken wir, ja, Menschen sind zum Glauben gekommen in jedem Ort. Und viele dieser Orden sind Gemeinden entstanden. In Athen nicht, aber die anderen Städte schon. Aber trotzdem war es ein harter Weg. Es gab ein Muster in Europa für Paulus. Aufnahme des Wortes mit Freude, danach Ablehnung bzw. Abweichung von der Wahrheit. Und wenn man das öfters erlebt, wiederholt erlebt, wird man irgendwann entmutigt. Verliert man den Mut. Timotheus und Silas sind auch in Mazedonien geblieben, weiter nördlich. Okay? Und Paulus ging südlich nach Korinth. Ich denke, heute habe ich leider keine Landkarte davon. Hat das hier funktioniert? Gibt es da Folien? Gar keine. Echt? Okay. Caleb, kannst du vielleicht im anderen PowerPoint schauen? Es gibt eine, die heißt Neu. Vielleicht, wenn du das aufmachen kannst. Vielleicht steht es da. Danke, dass du das mindestens anschaust. Vielleicht kriegen wir das hin. Also, Korinth ist weiter südlich in Griechenland. Wenn du Griechenland überlegst, so wie ein großer Halbinsel. Und dann unten ist Korinth. Korinth war ein ganz weltlicher Staat. Bekannt wie ein, ja, San Francisco oder Las Vegas, bekannt für ihre Unsittlichkeit. Es gab sogar ein Verb, korinthiozestai, was bedeutet zu korinthisieren, was gleich bedeutet moralische Ausschweiflung als Einfluss zu haben. So bekannt war diese Stadt für Unsittlichkeit. Jede Nacht stiegen 1000 Prostituierten in den Akrokorinth hinab, um ihre böse Gewerbe zur Verehrung der Aphrodite auszuüben. Homosexualität war auch ganz normal in der Stadt. Man kann gut vorstellen, was es für einen Druck Paulus erlebt hat, dort zu sein. Und es ist nicht nur Versuchung von Sünde, sondern es ist eine allgemeine Niederdrückung, Erniedrigung oder ja, Niederdrückungserlebnis, die man erlebt, wenn man in so einer bösen Umstände ist. So ist Paulus. Und er wird hier ganz entmutigt. Aber was wir heute erleben möchten in Apostelgeschichte 1,18, und das hat hier gesagt, ich kam in Schwachheit und mit Furcht und mit vielen Zittern. Er sagt, oh, jetzt schon wieder. Okay, wird schwer. Aber was wir merken möchten, ist, dass wenn wir für den Herrn unterwegs sind, Gott lässt uns nicht in Entmutigung bleiben. Er möchte uns ermutigen. Und so fängt er an in Apostelgeschichte 1. Klappt es nicht heute? Dann ist es so. Okay, danke, dass du es geschaut hast. Er kam von Athen und er kam nach Korinth. Und das Erste, was wir sehen für Ermutigung, die Paulus erlebt, ist Mitarbeitern. Er fand einen Juden namens Aquila und seine Frau Priscilla. Durch Priscilla und Aquila wird Paulus ermutigt. Okay, Paulus fängt an, hier allein, ohne seine Mitarbeiter zu evangelisieren. Er hat Timotheus und Silas da oben in Mazedonien hinterlassen und ist hier allein. Man merkt schon, dass er sehr langsam fährt. Er muss auch für sich finanziell versorgen. Und fängt er an zu arbeiten. Diese zwei, Aquila und Priscilla, sie waren Geschäftsmenschen, sie waren Juden, sie waren aus Rom. Aquila war Jude zumindest, und aus Pontus, aus Nordasien, südlich vom Schwarzen Meer. Und interessanterweise, ja, nicht immer, aber oftmals, wenn die zwei erwähnt werden, weil sie sind immer als Paar erwähnt, Priscilla und Aquila, wird Priscilla fast immer zuerst erwähnt, was nicht üblich war in der damaligen Zeit. Und es die Vermutung vielleicht, vielleicht war sie eine höhere Klasse und ihr Mann war eher eine befreite Sklave und er hat dann höheren Klasse geheiratet. Und deswegen kann sein, es kann auch sein, dass sie eher bekannter war für ihren treuen Dienst, mehr als ihren Ehemann. Und deswegen wird sie öfters erst erwähnt. Aber das war damals nicht normal, dass die Ehefrau zuerst erwähnt wird. Sie waren Flüchtlinge. Sie müssten Rom entfliehen. Es gab einen grausamen und ungerechten Edikt von Claudius. Gab zu der Zeit eine antisemitische Bewegung gegen alle Juden. Und die Christen wurden auch teilweise betroffen und wurden rausgeschmissen aus Rom. Diese zwei waren eine große Ermutigung zu Paulus. Sie waren Christen. Wir wissen nicht, ob sie zum Glauben gekommen sind durch Paulus. Scheinbar nicht, weil Paulus die sie nie erwähnt, als seine Kinder im Glauben. Sie war scheinbar schon Christen vorher. Und in der Zerstreuung war viele christliche Juden wurden zerstreut worden über die ganze Welt, auch nach Rom. Aber sie waren Geschäftspersonen. Sie waren Zeltmacher wie Paulus. Und scheinbar hatten sie einige Unternehmen oder Fabriken, könnte man sagen, oder Anlaufstellen hier in Korinth, auch, glaube ich, in Ephesus und natürlich in Rom. Und sie waren dann unterwegs zwischen diesen Orten, diesen Stellen, wo sie dann gearbeitet hatten. So, Paulus hat dort Arbeit gefunden, okay, und hat dann für sich in dieser Zeit versorgt. Er wird weiter evangelisieren, aber merkt schon nichts. So nicht so Vollzeit wie vorher, weil er arbeitet nebenbei und er hat seine Mitarbeiter auch nicht dabei. Vielleicht wegen der Entmutigung auch, dass er langsamer gefahren ist. Aber trotzdem hat er weiter evangelisiert. Er sagte, er war gleich ein Handwerker mit denen, er hat Zeltmacher gelernt, das haben die Pharisäer damals schon einen Beruf auch gelernt nebenbei und das war sein Beruf, das er gelernt hat und hat er dann als Zeltmacher gearbeitet mit ihnen. Bis zum heutigen Tag wird dann Zeltmacher genannt, jemand, ein Christ, der unterwegs ist für den Herrn als Missionar und dann nebenberuflich dem Herrn dient, wird als Zeltmacher erwähnt, so wie Paulus. Aber er ging trotzdem in die Synagoge an jedem Sabbat, dann hat er nicht gearbeitet und hat den Sabbat von Jesus erzählt. Was interessant ist, ist, obwohl er evangelisiert hat und ja schon weniger, aber trotzdem dem Herrn gedient hat, evangelisiert hat, als Silas und Timotheus gekommen sind, in Vers 5, dann ging es los. Vers 5, also aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Interessant, das habe ich immer überlesen, aber da merkt man Paulus, wenn er die Unterstützung hat von seinen Mitarbeitern, ist er jetzt ermutigt in seinem Dienst. Ermutigt durch Aquila und Priscilla, aber jetzt ermutigt durch seine Mitarbeitern. Jetzt war er auch finanziell frei. Er hat eine Geldspende von der Gemeinde in Philippi. Die haben eine Geldspende von Philippi mitgebracht. Philippa 4,14 erwähnt das, dass sie das gebracht hatte. Das hat ihm auch finanziell befreit, einfach kräftig zu dienen. Und drittens, du hast die Gastfreundschaft von einem Bruder, Titius Justus, der ihn unterstützt. In Verse 7 und 8. Er ging zu einem Haus von einem Bekehrten, gottesfürchtigen Titius Justus. Was ist hier der Punkt? Also wir lesen Apostelgeschichte oft und möchte sagen, wir denken, naja, es geht hier um Evangelisieren. Evangelium weitergeben, Punkt. Predigt fertig, nächstes Buch. Okay. Aber wenn man jedes Kapitel anschaut, man merkt, der Heilige Geist hat eine Betonung, das er gibt. Und das habe ich versucht rauszuholen, damit wir sagen, okay, sehen können, warum hätte ein ganzes Kapitel gegeben für Korinth und dann weiter mit Ephesus. Was wollte er uns sagen als Gemeinde? Und wir werden merken, bei jeder Stelle gibt es eine Wahrheit für uns. Und die Wahrheit hier ist, wenn wir entmutigt sind, Gott gibt Ermutigung. Gott ermutigt uns. Und zwar erstens durch Mitarbeiter. Paulus bekommt Mitarbeiter für seinen Dienst. Man denkt an einen Apostel, der die Herr Jesus persönlich gesehen hat, betroffen hat. Und der so treu unterwegs war. Man denkt, na Paulus, wenn jemand allein arbeiten kann, könnte, wäre das Paulus. Er schafft das allein. Die Aposteln haben die Aufgabe gehabt, das Fundament der Gemeinde zu legen. Sie waren ganz stark unterwegs. Was braucht er? Paulus bräuchte Mitarbeiter. Und als die Mitarbeiter ihm angeschlossen haben, war er kräftig für den Herrn unterwegs. Selbst Paulus war kein Einzelkämpfer, sondern er hat Mitarbeitern absolut geschätzt. Er war auf sie angewiesen. So ist jeder Diener für den Herrn genauso. Wir sind nicht geschaffen, als Einzelkämpfer hier zu sein. Wir sind geschaffen, miteinander zusammenzuwirken. Und das ist das Genial an der Gemeinde Jesus, ist, dass die Möglichkeit hat, zusammen zu arbeiten. Ich habe jahrelang mit Jeff Brown als Gemeindegründer in Nürnberg mitgedient. Und ich habe das oft bemerkt, zeitlang, wo in der Gemeinde wir auch weniger neue Sachen gemacht haben. Und er hat gesagt, wir müssen abwarten. Du kannst Dienst nicht haben ohne Diener, ohne Mitarbeiter. Tun wir langsam. Das ist auch okay. So haben wir auch gemacht. So ist es genau heute, auch in unserer Gemeinde. Okay, jeder will, ja, es gibt neue Möglichkeiten, neue Dienste, immer mit Mitarbeitern verbunden. Wollen wir was Neues anfangen? Beten wir für Mitarbeitern. Das ist Gottes Weg, damals, auch heute. Paulus hat das festgestellt. Und wenn du die Briefe von Paulus liest, merkst du, wie oft er von seinen Mitarbeitern redet. Er spricht nur als Beispiel. 2. Timotheus 1, 15 bis 18 spricht er von einem wie sagt man denn? Onesiphorus. Onesiphorus. Onesiphorus war ein von diesen treuen Mitarbeitern. Er sagte, der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus, 2. Timotheus 1, Vers 16, Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jedem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Ein treuer Diener. Und Paulus war so dankbar für ihn. Viele anderen hat er. Herr Timotheus hat zwei Bücher ihm geschrieben. Er spricht von viele anderen, also Tychikus und viele anderen, die treu waren im Dienst. Und das ist Gottes Weg. Selbst unserem Herrn Jesus hat nicht allein gedient, sondern er hat 12 ausgebildet im Dienst. Also der Herr der Herrlichkeit, kann er alles schaffen? Ja, klar, er hätte das schaffen können. Aber sein Modell vom Anfang an war ausbilden und dann mitdienen. So ist es für jeden von uns. So möchte uns fragen, sind wir, das ist jede persönlich zu fragen, auf mich zu fragen, sind wir treue Mitarbeiter? Und wenn das Wollen nicht da ist oder das Können nicht da ist, dann sollen wir uns fragen, warum? Gott möchte uns gebrauchen. Aquila und Priscilla, so viel wie wir wissen, waren nicht Vollzeit beruflich im Dienst. Sie waren Geschäftspersonen, waren aber treu für den Herrn unterwegs. Und später in dem gleichen Kapitel, sie werden einen von den besten Prediger aller Zeit zurechtweisen und auf den richtigen Spur bringen, und zwar Apollos, der wirklich geredet war, wirklich schön reden, im guten Sinn, okay, und klar Gottes Wort predigen konnte. Er wurde von diesen zwei Geschäftspersonen auf den richtigen Weg gebracht. Stell dir vor, das ist, was Gott mit jedem machen kann. Treue Diener, der bereit ist, dem Herrn zu dienen. Sprüche 27, Vers 9 sagt, Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz und die Süße eines Freundes kommt aus dem Rat der Seele. Das hat Paulus in der Zeit gebraucht, wie Öl und Räucherwerk. Das war etwas Angenehmes, etwas, das gut tut. Sprüche 15, Vers 23, ein Mann hat Freude an den treffenden Worten seines Mundes, an ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Und Jonathan, der Sohn Sauls, ging zu David und stärkte seine Hand in Gott und sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Du wirst König über Israel werden. Das war Jonathan. So war treue Mitarbeitern auch für David. Trotz dieser entmutigenden Zeit und trotz auch mit der Ermutigung von Mitarbeitern da. Es gab auch Ermutigung durch Gottes Wirken. Vers 7 bis 8, er ging fort, von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen. Entschuldigung, Vers 9, der Herr, bisschen früher hier. Also Vers 8, Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurde in der Nacht gläubig und ließen sich taufen. Man sieht hier, Gott ermutigt erst durch Mitarbeitern, Gott ermutigt auch durch sein Wirken. Einige sind zum Glauben gekommen. Das soll uns ermutigen. Wenn Gott wirkt, wenn wir sehen Gottes Wirken, dass wir sagen können, ja, Gott macht das. So ist es. Diese Menschen sind zum Glauben gekommen. Drittens, Gott ermutigt durch Mitarbeitern, durch sein Wirken und auch durch seine persönlichen Worte. Paulus bräuchte ein klares Wort vom Herrn. Und hier sieht man wirklich die Menschlichkeit Paulus. Er war so schwach, man würde denken, hey, er hat Aquila und Priscilla gehabt. Er hat Timotheus und Silas, die jetzt da sind. Und einige sind zum Glauben gekommen. Könnte es besser sein werden? Aber er war trotzdem voll entmutigt. Man könnte sagen, der ganze Drang von seiner Arbeit über die Monate hat ihn runtergezogen. Er konnte sich nicht so schnell wieder zur Kraft kommen. Und er bräuchte ein starkes, ermutigendes Wort vom Herrn. Und hier sind wirklich kostbare Worte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du heute entmutigt? Bist du down? Es gibt Zeiten, wo wir down sind. Wir alle haben das, wenn wir ehrlich sind. Hier ist ein Wort für dich. Der Herr sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus. Erstens sagte er, fürchte dich nicht. Sei mutig. Fürchte dich nicht. Paulus hatte Angst. Was wird hier passieren? Warum hat er Angst? Also wenn du überlegst, was er durchgemacht hat, ab Philippi, Thessalonich, Berühr, Athen, vor den Gerichtshof gebracht, wird geschlagen, wird verfolgt, Aufruhr gestiftet gegen ihn, die ganze Stadt gegen ihn. Und immer wieder, dann denkst du, okay, langsam kommt ein Muster, dann erwartest du, ich predige, oh ja, yeah, jetzt kommt's, okay? Kommt dieser Schutzmechanismus. Gott sagte ihm, Paul, fürchte dich nicht. Lass die Angst dich nicht beschlagnahmen. Nur eine interessante Geschichte gehört. Der Abraham Lincoln war Präsident in den Vereinigten Staaten, kurz vor dem Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Und viele hatten Lincoln gefragt, als er zum in seine Inauguration gegangen ist, ja, wird ein Bürgerkrieg ausbrechen? Hast du Angst vor dem Bürgerkrieg, dass es jetzt ausbricht? Und er hat mit dem folgenden Geschichte die Leute geantwortet. Es gab ein Fluss, heißt der Fox River. Und es war ein ziemlich großer Fluss. Und als man unterwegs war, sie haben einige Flüsse und Becher überquert. Aber der Fox River lag noch vor. Und das war ein größerer Fluss. Und manche hatten Angst, wie werden wir den Fox River überqueren? Wie schaffen wir das? Und die Antwort war, sie haben dann einen gefragt, der in der Gegend gewohnt hat und der öfters über den Fox River überquert hatte, ist, und er hat gefragt, wie schaffst du das? Und er sagte, ich habe einiges gelernt. Ich habe eine Regel. Ich weiß alles über den Fox River. Ich habe ihn oft überquert und verstehe ihn gut. Aber ich habe eine feste Regel, wenn es um den Fox River geht. Ich überquere ihn nie, bis ich ihn erreicht habe. Wenn man unterwegs ist und man denkt, der Fox River kommt noch, was machen wir? Wie schaffen wir das? Er sagte, ich beschäftige mich nie mit dem Fox River, bis ich ankomme. Das ist wirklich gute Weisheit da. Weil wie oft haben wir Angst für Situationen, die hätte kommen können, wir wissen nicht. Und wir denken, oh, das könnte passieren, das könnte passieren. Und wir leben in diesem Sorgen und beschäftigen wir uns mit diesem Sorgen. Die meisten davon werden nie kommen. Andere Probleme werden kommen. Höchstwahrscheinlich, wo wir Sorgen machen, meistens Sorgen machen, nicht. Und wir verlieren Freude, wir verlieren Zeit, wir verlieren Gedankenkraft, weil wir Pläne machen, die wir gar nicht machen können. Paulus hatte Angst. Gott sagte, fürchte dich nicht. Zweitens, er sagte, mach weiter. Rede und schweige nicht. Das ist interessant. Paulus war versucht, kam in Versuchung zu schweigen, weil es so schwer war, so viel Widerstand gab. Gott sagt, rede weiter. Hör nicht auf. Die Ängste können uns dann entmutigen, zu gehorchen und das nicht das Richtige machen, was Gott uns gegeben hat. Wie wir schon gelesen haben, ich kam in Schwachheit und mit Furcht und meine Rede, meine Predigt bestand nicht in überredende Worte der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Er kam nach Korinth und war voll der Schwachheit. Gott sagt, rede weiter. Jeremia hat das erlebt, ein Prophet. Er hat gesagt, Herr, das ist die Worte von einem Prophet, okay? Herr, du hast mich betört. Ich hab mich betören lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich, denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zur Verspottung geworden den ganzen Tag. Er war nur gespottet, weil er gepredigt hat. Und jetzt kommt's. Ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden. Doch, da brannte es in meinem Herzen. Als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Sehr menschlich, oder? Das mache ich nicht mehr. Gott sagt, Paulus, fürchte dich nicht. Rede weiter. Mach einfach den nächsten Schritt. Es wird nicht groß vielleicht, es wird nicht der schönste Predigt aller Zeiten, aber rede weiter. Bleib treu. Das Ergebnis bleibt in meinem Hand. Ein Prediger hat Folgendes gesagt, ich habe das in meinem eigenen Leben wiederholt gelernt, wenn meine Kraft erschöpft ist, wenn meine Rhetorik durch menschliches Talent ungeschliffen ist, wenn ich müde bin, hat der Herr ein viel besseres Werkzeug für einfühlsame, sensible Kommunikation gehabt. Die Barrieren sind gefallen. Wenn ich weiß, dass ich allein nichts ausrichten kann, wird meine Armut zu einem Kanal für seine Kraft. Denkst du, dass du schwach bist? Ja, gut so. Ich meine nicht schwach, dass du in Sünde lebst. Das sollen wir nicht. Wir sollen schon Sünde abgeben, dem Herrn folgen. Aber wenn du deine Kraft wenig hast, da ist der Herr mit seiner Kraft zur Verfügung und kann erst dann vielleicht wirken. Es gibt so viele Beispiele. Man kann mir Elia anschauen, wie er wollte aufhören und Gott hat ihn ermutigt. So, erstens, fürchte dich nicht. Zweitens, rede, schweige nicht. Drittens, ich bin mit dir. Ich werde dich schützen. Ich bin bei dir. Zur letzten Zeit bin ich mit meiner Tochter joggen gegangen und unser Nachbar, auch unser Vermieter, hat, sie haben eigentlich drei Rottweiler. Okay? Und eine davon ist tatsächlich, mindestens von meiner Meinung, der beste Rottweiler in der Welt. Er ist der Weltmeisterschaft für Rottweiler. Rottweiler-Weltmeisterschaft gewonnen. Welt, nicht Deutschland, Welt. Okay. Und er hat uns gefragt, weil er sich verletzt hatte, ob wir mit seinem Hund joggen gehen können. Okay. Und er ist ganz gut erzogen, muss man sagen. Okay. Er ist schon wie groß Lucy so. Ne? Und breit im Kopf. Groß im Kopf. Schlabbert wie ein Hund. Okay. Und wir gehen joggen mit ihm. Und denkt ihr, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind auf der Leine, dass wir Angst haben vor anderen Hunden? Oder für böse Menschen? Wisst ihr, was die Menschen machen, wenn wir auf dem Feldweg sind? Sie machen einen großen Bogen um uns. Die nehmen ihren kleinen Hund und gehen ganz zur Seite. Gut so, sonst ist ein kleines Häppchen. Für den Franz. Okay? Also wir haben keine Angst. wenn Franz dabei ist. Liebe Geschwister, du hast keinen Rottweiler neben dir den ganzen Tag. Du hast der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, der bei dir ist. Der Universum, der Himmel wie ein Handtuch ausgespannt, ausgebreitet hat. Der alle Sterne mit Namen kennt. Der das ganze Universum in Handbreite messen kann. Ganz Universum. Und er sagte, ich bin bei dir. Das sagt dein Gott. Da flieht der Angst, wenn wir Gottesfurcht haben. Du kannst nicht Gottesfurcht und Menschenfurcht gleichzeitig haben. Das flieht einfach. Wir müssen sehen, wie groß unserem Herrn ist und dass er das wirklich meint, nicht nur für Paulus, sondern für dich. Ich bin bei dir. Du bist auf dieser Erde nicht für dich. Nicht einfach zu konsumieren und leben und dann sterben. Essen, trinken, leben, sterben. Sondern du bist hier, Gott zu dienen. Jesus kam, um zu dienen. Wir sind hier, um zu dienen. Um Jesus weiterzuerzählen. Jünger zu machen. Geh in alle Welt. Geh hinaus in alle Welt. Und mach zu Jüngern. Taufen sie im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Und sehe, ich bin bei euch bis zum Ende der Weltzeit. Und er ist bei uns. Und er möchte, dass wir weiterreden, nicht aufhören. Das ist unser Auftrag. Wir als Gemeinde, möchte ich auch sagen, sind nicht nur hier für uns. Was Schönes zu haben, was Schönes erleben und dann unser eigenes Leben führen. Nee. Wir sind hier, dem Herrn zu dienen. Wir sind hier, Menschen zu dienen, einander zu stärken. Und wir sind hier, hinauszugehen in unserem Jerusalem, um Jesus zu erzählen. Das machen wir, 8. Juni. Es wäre schön, wenn die ganze Gemeinde dabei wäre, dass wir es üben können. Und dass der Herr dann uns jeden Schritt zeigt, auch wie wir hier in unserer Umgebung das machen können, was dran ist. Aber deswegen sind wir da. Ob der Herr uns im Zahlenwachstum schenkt oder nicht, das bleibt bei ihm. Aber wir haben diesen Auftrag, geh hinaus. Fürchte dich nicht, rede, schweige nicht, ich bin bei dir, niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Und letztens, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Deine Mühe ist nicht umsonst. Wenn wir hier für Jesus, Jesus weiter bezeugen, es kommt manchmal gleich, naja, es bringt nichts. Menschen wollen es sowieso nicht hören. Es gab viele, die hier das nicht hören wollten. Klar. Aber Gott sagt, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat uns geführt, klar geführt, in Eckenthal eine Gemeinde zu gründen. Können wir sicher sagen, Gott hat hier auch ein großes Volk. Auf alle Fälle. Er hat uns nicht berufen hier, dass gar keine von Jesus zu Jesus kommen. Er hat was vor. Wir müssen es nur glauben, müssen bereit sein, auch das auch wahrzunehmen. 1. Korinther 15, Vers 57, die Zeit ist spät. Paulus sagt zu dieser Gemeinde in Korinth: Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Nun, Paulus bekommt diese Worte, diese wunderbaren Verheißungen. Das bedeutet nicht, dass alles leicht sein wird. Die nächsten Verse, 12 bis 17, gibt es wieder ein Aufruhr in Korinth. Aber Gott hat ihm dadurch im Voraus ermutigt, gestärkt und vorbereitet, dass er nicht aufhört und dass er treu bleibt. Bist du heute entmutigt? Hast du den Mut verloren, die Motivation verloren, dem Herrn zu dienen, treu zu sein? Wenn ja, lass diese Worte dich ermutigen und stärken. Hab keine Angst. Lass die Angst dich nicht beschlagnahmen, dich paralysieren. Mach weiter. Was ist der dritte? Ich bin bei dir und ich habe was vor, noch zu tun. Lass uns das glauben und lass uns ermutigt sein. Wir beten. Herr Jesus Christus, danke, dass wir durch Paulus lernen können. Ja, er hat durch eine schwere Zeit durchgehen müssen, aber wir können von ihm lernen. Und danke, dass diese Worte für uns gelten. Und wir wollten, Herr, treu bleiben. Wir wollten, Herr, uns neu zurechtweisen, dass wir deine Absichten haben, dass wir für dich leben, dass du uns als Gemeinde hier gebrauchst. Herr, lass uns treu bleiben. Lass uns nah an deinem Wort bleiben, dass deine Verheißungen, dass sie Ja und Amen sind und dass wir mit dir in Gehorsam vorwärts gehen. Danke, Herr, dass durch deine Gnade, dass du das machst, und dass du das Wollen und das Vollbringen machst, dass du deine Gemeinde gestaltest und formst und Menschen zum Glauben führst durch dein Wort und durch uns. Ich bete durch Jesus Christus. Amen.